Guten Morgen. Also, ich habe eure Pläne auch schon gesehen. Da habt ihr ja was vor. Aber wenn das so klappt, dann wird das ein tolles Gemeindehaus. Ja, ich wurde vom Wolfgang schon mehrfach eingeladen und wir mussten irgendwie immer wieder verschieben, weil es nicht wirklich gepasst hat bei mir. Waren die letzten 4 Monate tatsächlich sehr, sehr intensiv und voll. Und jetzt hat sich so ergeben, dass ich heute bei euch bin und heute für euch eigentlich der Beginn einer neuen Predigtreihe ist. Und so darf ich heute mal den Beginn eurer neuen Predigtreihe machen. Es geht nämlich um die Ich-Bin-Worte, welche Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren ausgesprochen hat. Und ihr werdet verschiedene Predigten zu den verschiedenen Aussagen haben. Heute steht am Beginn die Predigt zu den Worten Jesu aus dem Johannesevangelium, dem 14. Kapitel, ab Vers 6, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lasst uns hierzu die ersten 6 Verse des Kapitels am Stück lesen. Ich habe hier die Schlachterübersetzung vor mir nach 2000 und ja, Johannes 1 heißt es, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Johannes Kapitel 14, Abvers 1, Entschuldigung. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, komme ich wieder und werde auch euch mit mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Doch Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Soweit das Wort Gottes. Jetzt möchte ich mich heute tatsächlich auf den letzten Teil konzentrieren, nämlich die Aussage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Predigt hat 2 Blöcke und zwar möchte ich darüber sprechen, welche Bedeutung diese Aussagen für die Gesellschaft um uns herum haben und für unseren Umgang mit der Gesellschaft um uns herum und welche Bedeutung sie für uns persönlich haben. Und was macht die Gesellschaft mit diesem Ich Bin? Hat denn die umgebende Gesellschaft ein Problem mit dieser Aussage Jesu? Ja? Okay. Und wir sind hier ja eine Größe, da kann man tatsächlich auch wirklich antworten. Ja? Von daher sind das nicht nur rhetorische Fragen. Welches Problem hat denn die Welt, die Gesellschaft um uns herum mit dieser Aussage? Ja, es trifft den Nagel auf den Kopf. Da führt kein Weg dran vorbei. Das lässt keine Seitentür offen. Ist keine undeutliche Sprache, dass man sagt, okay, das kann man auch so verstehen oder so verstehen. Das ist ein knapper Satz mit eindeutigen, deutlichen Worten. Ich bin der Weg, nicht ein Weg, die Wahrheit, also nicht eine Wahrheit, und das Leben. Wow. Also, das, was tatsächlich in der heutigen Gesellschaft den meisten Widerstand generiert, ist eben diese Ausschließlichkeit, die hinter dieser Aussage steckt. Vor 30 bis 50 Jahren war die größte Gefahr für den Weltfrieden in der Wahrnehmung der Menschen was? Kommt gerade wieder. Atom. Atomgefahr. Ja, nur der Hintergrund war damals ja ein anderer. Damals waren nicht 2 Verrückte am Knopf, sondern damals waren 2 Ideologien, die sich gegenüberstanden, die komplett unterschiedliche Weltbilder präsentierten und einfach nicht versöhnlich waren. Ja? Und die Leute dachten, in den politischen, gesellschaftlichen Ideologien steckt die größte Gefahr für die Menschheit, weil das danach aussah. Heute sagen die meisten, dass Religion bzw. der von den Religionen propagierte Glaube an eine absolute Wahrheit die größte Gefahr für die Menschheit ist. Es hat sich in einer Generation komplett verschoben. Ja, von politischer Macht und Ideologie als größte Gefahr zu etwas Innerem, zum Glauben als größte Gefahr für die Menschheit. Und vor allem sieht man eben diese Gefahr in Bezug auf die Ausschließlichkeit, die in den großen monotheistischen Religionen genannt wird. Ja? Wir haben das Judentum, das Christentum und den Islam. Und vor allem Christentum und Islam haben einen ziemlichen Absolutheitsanspruch. Und jetzt ist es so, also ich bin ja in Gemeindeleitung, ich bin Theologe, ich bin seit vielen, vielen Jahren in Dienst, aber ich werde trotzdem sagen, dass die Kritiker recht haben. Denn in diesem Absolutheitsanspruch steckt Konfliktpotenzial und steckt Gefahr. Wenn jemand in dem Glauben lebt, dass er die Wahrheit auf seiner Seite hat, dann führt das mit der Zeit dazu, dass er sich den anderen überlegen fühlt, die die Wahrheit nicht haben. Er fühlt sich auch im Recht, und hier nehme ich das Wort Recht in dem Sinn, ich habe Recht, meine Wahrheit durchzusetzen, denn es ist ja die absolute und die einzige. Und das wiederum führt zunächst zu einer Abgrenzung von den Ungläubigen und Unheiligen, ja, wenn ich die Wahrheit auf meiner Seite habe und die nicht. Und man ist irgendwann mal so isoliert von den Andersdenkenden, dass man sie nicht kennt und nicht versteht. Dadurch entstehen wieder, also das ist so eine schiefe Bahn, ja, die immer weiter eskaliert, Abwärtsspirale, dadurch entstehen dann Vorurteile, ja, wenn man keine Gemeinschaft mehr hat und wenn man den anders als, sagen wir mal, geistlich oder intellektuell minderwertig sieht, ja, oder von seinem Weltverständnis minderwertig. Irgendwann mal isoliert man sich so weit, dass dann Vorurteile entstehen und diese anderen werden in unserer Wahrnehmung mehr und mehr entmenschlicht, bis sie in den Köpfen der Gläubigen nur noch Karikaturen ihres wahren Wesens sind. Und damit ist schließlich die Grundlage dafür hergestellt, Andersdenkende zu diskriminieren, zu unterdrücken oder sogar zu bekämpfen. Und diese Gefahr steckt in jeder Religion mit Absolutheitsanspruch und somit auch in unsere christlichen. Und für diesen Ablauf gibt es sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart so viele Beispiele, dass ich gar nicht anfangen muss, sie zu nennen. Ja? Denn das Christentum hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es darum geht, wie sie mit den Andersdenkenden umgehen. Ja? Das ist auch einer der Gründe, warum ich grundsätzlich dagegen bin, zu sagen, Christen an die Macht. Ja? denn Macht korrumpiert. Die Akzeptanz eines exklusiven Wahrheitsanspruchs, also es kann nicht anders sein, als ich glaube, ist fast wie ein Dammbruch, der am Ende der Ereigniskette, die dann folgt, Konflikt, Schaden, Entmenschlichung, Leid und Schuld für alle Beteiligten mit sich bringt. Aber wie kann Jesus dann sowas sagen? Jawohl, da kommen wir noch dazu. Wenn die vermeintlich aufgeklärte Gesellschaft also wahrnimmt, dass es hier ein Spannungsfeld und ein Gefahrenpotenzial gibt, dass Religion so entzweiend ist und so destruktive Folgen haben kann, dann versuchen moderne Gesellschaften eine von zwei Strategien anzuwenden, um damit umzugehen. Die erste Strategie, die Gesellschaften versuchen, ist das Schwächen der Religion. Das Schwächen oder Abschaffen oder Verbieten von Religion. Man möchte, dass Religion verschwindet. Und während der Moderne hoffte man, dass sich die Notwendigkeit für Religion auswachsen würde. Ich habe, glaube ich, hier auch schon mal gesagt und dann auch ein bisschen mit Statistiken belegt. Also da hat man ziemlich daneben gegriffen mit dieser Hoffnung. Denn Glaube in verschiedenster Form, aber vor allem auch der christliche Glaube, wächst so stark wie nie zuvor. Ich habe gestern gehört, dass allein im letzten Jahrhundert in Südkorea die Durchdringung des christlichen Glaubens von 2% der Bevölkerung auf 43% der Bevölkerung angestiegen ist. Ja? Und das in einer Zeit, in der die Moderne gesagt hat, Gott ist tot und es gibt keinen Grund mehr zu glauben. Der Mensch regelt das ohne Glauben. Das Gegenteil passiert also von dem, was die Welt um uns herum geglaubt hat. Manche Gesellschaften und Regierungen möchten deshalb die Religion regulieren, einschränken oder ganz unterdrücken. Doch seit dem Römischen Reich weiß man, dass das nicht funktioniert. Ja? Glauben und vor allem der christliche wächst unter Druck und Widerstand. Jetzt hören wir von den anderen nicht so viel, aber auch der jüdische, auch der islamische Glaube wächst unter Druck und Widerstand. Ja? Es ist im Christlichen ausgeprägt und hat eine längere Historie oder eine andere Ausprägung. Aber was ist daran am Menschen, dass er nicht lassen kann von seinem Glauben? Und wenn er gedrückt wird, dann zum Trotz dran festhält. Nun, wir sind geschaffen als geistliche Wesen. Wir sind geschaffen für eine Verbindung mit der geistlichen Dimension. Und diese Sehnsucht stirbt nicht, egal was die Gesellschaft um uns herum oder der Gesetzgeber von uns verlangt. Es ist eine Sehnsucht nach dem Unendlichen und dem Ewigen. Oder, wie ich auch schon mal hier gesagt habe, wir haben vom Schöpfer eingebautes Vakuum in uns, das von nichts Diesseitigem gefüllt werden kann. Und deswegen wird Religion nie sterben. Nun versuchen Gesellschaften auch eine andere Strategie. Ja, ich nenne das mal Religion ins Private zwingen. Dann sagen, okay, wir können Religion nicht abschaffen, dann machen wir es wenigstens so, dass wir es in den privaten Bereich rein verdrängen. Und das ist besonders stark in unseren westlichen individualisierten Gesellschaften. Und damit das funktioniert, muss man die Menschen davon überzeugen, und jetzt kommt's, dass es viele gleichwertige Wahrheiten gibt und dass sich jeder seine aussuchen darf, aber gefälligst allen anderen ihre Wahrheiten lässt. Ja, und das kommt uns doch hoffentlich bekannt vor, weil genau darin leben wir. Aber also was passiert? Irgendjemand sagt, lasst uns doch einig werden, dass es viele gleichwertige Zugänge zum Göttlichen gibt. Ja? Und wenn man dann darauf hinweist, dass dies eine Behauptung ist, aber kein Beweis, ja, dann kippt die Stimmung schon ein bisschen. Und wenn man dann noch so frech ist und zu fragen, wieso sollte ich diese Prämisse annehmen? Also wieso sollte ich mich der Meinung anschließen, dass es viele gleichwertige Zugänge zum Göttlichen und zur Wahrheit gibt. Und solche Gespräche habe ich schon geführt. Und dann werden diese ach so offenen Menschen ziemlich ach so pampig. Ja? Da fallen dann Sprüche, keiner hat das Recht zu behaupten, die ganze geistliche Wahrheit zu besitzen. Oder wir alle sehen doch nur Teile des ganzen Großen. Oder es ist doch klar, dass viele Wege nach Rom führen. Und irgendwie wird man dann gleich abgestempelt als reaktionärer Irrer, der nicht versteht, dass er hier Unsinn redet. Ja? Und der New Yorker Pastor und Theologe Tim Keller, ich weiß nicht, wer von ihm gehört hat, der spielt hier gerne mit einer Illustration. Und zwar eine, die in New York vor 25, 30 Jahren, als er seine Gemeinde dort gegründet hat, war das so das gängige Argument, warum man ihm gesagt hat, er soll doch mal ein bisschen seinen Wahrheitsanspruch runterschrauben. Weil wir sind hier in einer Weltmetropole, wo jeder alles glaubt, ja, aber nicht alles Gleiche. Und die Illustration geht ungefähr so. Eine Gruppe Blinder ist unterwegs und begegnet einem Elefanten. Und jetzt versuchen sie zu erfassen, was das ist, was ihnen da entgegengetreten ist. Und jeder läuft an das Ding hin und fängt an abzutasten, ja. Und der Erste sagt, boah, ein Elefant ist schmal, flexibel und ganz weich an der Spitze. Was hat der erwischt? Den Rüssel. Der andere, der sagt, nee, ein Elefant ist wie ein Baum, fest und dick und unbeweglich. Was hat der erwischt? Ja, irgendein Bein hat er erwischt. Und zwar als der stand und nicht weg wollte. Und dann sagt der Dritte, also ich weiß nicht, wovon ihr redet. Der Elefant ist wie eine riesige Wand. Ja, flach und in alle Richtungen hört er nicht auf. Was hat der erwischt? Bauch, die Seite, genau. So, und dann kommen die ins Streiten und jeder versucht, seinen Standpunkt zu erklären. Ja? Und die Logik in dieser Analogie, in diesem Bild ist, es ist doch ganz offensichtlich, dass jeder Recht hat, aber auch jeder Unrecht hat. Jeder von ihnen erfasst Teile der Realität, doch keiner das Gesamtgebilde. So, das ist so immer das Totschlagargument gewesen, was man Tim Keller so entgegengeworfen hat. Und deswegen darf also auch keiner sagen, dass er die ganze Wahrheit über die Form von Elefanten kennt, wenn er blind ist und nur einen Teil abtastet. Ja, für Religion, so behaupten postmoderne Logiker, gilt dasselbe. Ja, nun, das Argument hat aber ein riesiges logisches Loch, welches sich jetzt nicht sofort aufdrängt. Ja, also mir zumindest nicht. Ich kannte ähnliche Analogien, ähnliche Argumentationen und bin dann über ein Buch gestolpert, oder was heißt gestolpert? Ich musste es lesen für eine Vorlesung. Aber von Leslie Newbigin. Er war Missionar in Indien und später Missiologieprofessor und hat einige Bücher geschrieben, die ich nie in meinem Leben freiwillig aus dem Fach genommen hätte zum Lesen, wenn man sich den Titel anguckt. Aber ich habe diese Bücher lieben gelernt, weil er so ein Verständnis von dieser durchmischten neuen Welt hatte. Ja? Und in einem dieser Bücher schreibt er davon, dass diese Analogie mit dem Elefanten, ja, diese Illustration wurde ihm ständig als Totschlagargument entgegengeworfen und dass es ihm echt schon auf den Nerv ging. Ja? Und er nicht wusste, was er damit tun soll, bis ihm eines Tages die Erleuchtung kam. Er begriff die logische Unzulänglichkeit dieser Analogie. Denn, er sagt, die einzige Möglichkeit zu behaupten, dass jeder nur einen Teil des Elefanten beschreibt und nicht etwa unterschiedliche Wesen erwischt hat jeder, ist, jetzt kommt's, wenn man selbst den gesamten Elefanten sieht und erfassen kann. Somit kann man auch nur dann behaupten, dass jede Religion nur jeweils einen unterschiedlichen Teil der Wahrheit beschreibt, wenn man für sich selbst in Anspruch nehmen kann, die gesamte Wahrheit zu kennen. Versteht ihr? Wenn euch jemand sagt, das sind doch nur alles unterschiedliche Zugänge zum Göttlichen oder unterschiedliche Teile der Wahrheit und so weiter. Ja, woher denn? Bist du der von außen diese Szene betrachtet mit dem Elefanten und den drei Blinden? Ja, dann bist du Gott, weil dann siehst du die ganze Wahrheit. Und genau davon wird ja behauptet, dass keiner es wissen kann. Im Excel heißt das Zirkelbezug, ja? Das ist nicht zulässig. Leslie Newbigin schlussfolgert, schließlich, dass es sich hinter dieser vermeintlich bescheidenen und demütigen Behauptung, wir kennen doch nur alle einen Teil der Wahrheit, eigentlich eine unheimliche autoritäre Arroganz versteckt. Nämlich, ich weiß, dass ihr alle nicht die ganze Wahrheit kennt. Woher kann so eine Behauptung kommen? Deswegen stellt sich die berechtigte Frage an jeden, der behauptet, dass der Wahrheitsanspruch der Religion gleichwertig ist, von welcher geistlichen Aussichtsplattform, von welchem Wahrheitsgerüst aus kannst du dir anmaßen, die Wahrheitsansprüche aller Religionen so zu relativieren? Es gibt keine Antwort drauf. Und somit ist die Analogie und die ganze Argumentation für die Tonne. Es klingt logisch, es klingt vernünftig, aber es macht keinen Sinn, wenn man genau hinguckt. Und dann gibt es noch eine Art, damit umzugehen, nämlich, das nennt sich Pragmatismus. Da gibt es dann Leute, die sagen, also mich interessiert tatsächlich die Wahrheit nicht. Ich will nur, dass wir alle miteinander auskommen und dass es funktioniert. Und damit es funktioniert, müssen wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner für das Funktionieren unserer Gesellschaft einigen. Und dafür ist es halt nötig, dass jeder mit seinem Wahrheitsanspruch daheim bleibt. Ja? Und das ist ein netter Ansatz, ist Teil eines Weltbildes, das sich Säkularismus nennt, aber das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, wie sollen wir denn unseren Glauben zu Hause lassen, wenn er genau das zwischenmenschliche Leben Doch bestimmt. Wenn man moderner Individualist ist, der an keinen Gott oder geistliche Realität glaubt, dann ist für einen das Wichtigste die Selbstverwirklichung, das Glück des Individuums und alles andere muss sich danach richten. Ja? Wenn man aber eine geistliche Ebene akzeptiert und darin lebt, dann ist das Wohl der Allgemeinheit, das Glück des Nächsten eben wichtiger als die Selbstverwirklichung des Individuums. Und jetzt treffen diese zwei Weltbilder im Praktischen aufeinander, im Alltag. Und sofort ist man wieder bei den grundsätzlichen Wahrheitsansprüchen, weil sich Konflikte nicht auflösen lassen. Weil der eine in die eine Richtung will und der andere in die andere. Also irgendwie kommt man nicht weiter, wenn man sagt, ach komm, lass uns doch die Unterschiede und die Wahrheitsansprüche vergessen und Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt, man kann es nicht unterdrücken, man kann es nicht wegrelativieren und man kann es nicht ignorieren. Das waren die drei Ansätze. So, und wo stellt uns das jetzt hin? Wir sind da, dass wir sagen, okay, im Wahrheitsanspruch steckt Konfliktpotenzial, auch im Christlichen, aber wir kriegen ihn nicht wegrelativiert. Ja, er bleibt stehen. Und manche sagen dann auch, okay, Jesus hat ja auch gesagt, ich werde das Schwert bringen. Ja, das ist eine andere Predigt, ein anderer Zusammenhang, aber und ich komme gleich darauf, aber der Wahrheitsanspruch Gottes muss kein Fluch für die diesseitige Welt sein, sondern kann ein Segen sein, auch wenn er absolut ist. Jetzt kommen wir aber zu einem interessanten Phänomen. Es kam ja sofort die richtige Antwort, warum die Gesellschaft ein Problem mit dieser Aussage Jesu hat. Ja? Jetzt stelle ich euch nochmal eine Frage. Wie findet denn diese Gesellschaft heute den Jesus als Person? Wenn ihr mit Leuten redet. Ja, nicken, gell? Ja, die Leute finden Jesus gut, ja? Also sie finden ein paar seiner Aussagen nicht gut und versuchen zu erklären, warum die wahrscheinlich von seinen Jüngern erfunden wurden oder nachträglich eingefügt wurden. Ja, leider ist das halt alles nicht wasserdicht, gell? Da kann man, also Historiker können sehr gut nachweisen, wie konsistent die Dokumente sind, die uns das belegen, was Jesus gesagt hat. Nee, aber ja, die Leute finden heute Jesus gut. Und das ist interessant. Ja? Wie passt denn das zusammen damit, dass Jesus etwas sagt, was ihn die Haare zu Berge stehen lässt und was zu solchen gesellschaftlichen Spannungen führt und trotzdem finden sie Jesus gut? Nun, es ist, weil Jesus in sich, in seinem Leben Eigenschaften vereinheitlicht hat, verbunden hat, wie kein anderer Mensch in der Weltgeschichte. Er übt eine Faszination aus. Ja? Er war bestimmt, aber gnädig. Ja? Er war mild und liebevoll, ohne jemals Autorität zu verlieren. Aber auch ohne jemals sich auf Autorität zu berufen. Nie seinen Willen durchgesetzt, aber immer seinen Willen bekommen. Und so weiter und so fort. Die Liebe, die Jesus gepredigt und gelebt hat, die ist für die Menschen heute so faszinierend, und sie kommen irgendwie um ihn nicht rum. Also wie sieht die Welt Jesus? Manche sehen ihn als Legende, als Mythos. Ja, so nach dem Motto, da hat man literarisch eine Figur erschaffen, in denen man so die ganzen menschlichen Ideale vereint hat. Und das ist so ein gutes Lehrbeispiel. Ja? Nun, das ist so wie ein Placebo, wenn man das glaubt. Ja? Placebo kann einem helfen, für eine Zeit lang besser zu sein. Ja? Kann auch helfen, bei gewissen, sagen wir mal, nicht drastischen Gebrechen tatsächlich auch gesund zu werden. Ja? Weil die mentale Haltung dazu passt. Aber wenn man todkrank ist, hilft einem ein Placebo auf Dauer wenig. Manche sehen Jesus als großen Lehrer. Das habt ihr bestimmt schon oft gehört. Einfach ein großer Lehrer, der mit seinen Philosophien, seinen Gedanken die Welt besser macht. Ja? Dann vor allem im Islam sieht man Jesus als Propheten. Ja, als einen von vielen Gesandten Gottes, die Wahrheiten propagiert haben, die für Gott gelebt haben, aber er wird halt nicht als der Weg, die Wahrheit und das Leben gesehen. Dann sehen ihn viele nur als Vorbild, als guten Menschen, als Heiligen und so weiter. Nun, Houston Smith war ein in China geborener Religionswissenschaftler. Er hat vor langer Zeit darüber geforscht, wie denn die verschiedenen Religionsstifter sich selbst gesehen haben. Was dachten die verschiedenen Religionsstifter von sich selbst? Was war ihre eigene Wahrnehmung und die des Umfelds, ihres engsten Umfelds? Und er kam zu dem Schluss, dass bis auf ein paar Wahnsinnige, die irgendwelche Kulte gegründet haben, die nie irgendwie gewachsen sind, gibt es nur einen einzigen, der von sich behauptet hat, dass er Gott ist. Ja? Es gab zwei Religionsstifter, von denen die Nachfolger, die Jünger, glaubten, sie seien Gottheiten. Der eine ist Buddha und der andere ist Jesus. Der Riesenunterschied ist aber, wenn Buddha darauf angesprochen wurde, hat er immer gesagt, ich bin kein Gott und lasst mich in Ruhe damit. Verehrt mich nicht, seht auf mein Dharma, meine Lehren. Ja? Folgt diesen Lehren und ihr werdet der Gottheit näher kommen oder gottähnlicher werden. Aber ich bin, oh Gott, ja, oh Gott, nein, ich bin kein Gott. Also er war da ganz, ganz klar. Ja, sein Leben, seine Vorbildfunktion waren so beeindruckend, dass die Menschen ihn anbeten und verehren wollten. Und er hat ganz klar gesagt, tut das nicht, denn ich bin kein Gott. Anders bei Jesus. Sein Leben hat die Menschen auch dazu gebracht, ihn anzubeten und zu verehren. Und was hat er gemacht? Er hat es stehen lassen. Er hat es angenommen. Er hat klar gemacht, ich bin würdig, von euch verehrt, angebetet zu werden. Es gibt keinen in der Geschichte der Menschheit. Okay, es gibt solche Leute, wo sich dann Selbstmordkulte draus entwickelt haben, wie bei Koresh und ähnlichen, ja, aber die nehmen wir jetzt mal nicht ernst. Wir reden über die großen Religionen. Jesus behauptete von sich, Gott zu sein. Jetzt gefällt der Welt der Jesus, aber ihnen gefällt nicht, was er von sich selber sagt. Okay, er wirkte Wunder. Ja? Die sind festgehalten durch so viele Schriften, also auch außerhalb der Bibel haben wir Historiker aus der Zeit des Römischen Reiches, die festgehalten haben, was Jesus alles getan hat und was für eine Bewegung er losgetreten hat. Und jetzt kommt's. Diejenigen, die ihm nahe standen, glaubten, er ist Gott. Okay. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Gott, was meint ihr, wer der Erste ist, der schreit und sagt, er hat einen an der Waffe? Ja, meine Frau hoffentlich. Die wacht jeden Morgen neben mir auf. Die kennt mich. Die verbringt Zeit mit mir. So, jetzt ist aber das Interessante, dass genau die Menschen, die Jesus am nächsten waren, haben bestätigt und haben gesagt, ja, es ist so. Die Jünger, die 3 Jahre lang Tag für Tag Zeit mit ihm verbrachten. Sein Bruder, der später die Gemeinde in Jerusalem übernahm als Leiter. Hallo? Also ich weiß nicht, ob ihr Brüder habt, ich habe einen Bruder. Ja, wir lagen uns so viel in den Haaren als Teenager und als Kinder. Wenn dem jetzt jemand sagen würde, du Bobo ist glaube ich Gott, ja? Dann ist er der Ernste, der da reingrätscht. Nicht so bei Jesus. Jesu Leben, die Wahrheit, die er gelebt hat, das, was er getan hat, hat deutlich gezeigt, wer er ist. Mehr als 500 Personen sahen den auferstandenen Jesus. Das können wir in der Bibel nachlesen. Seine Nachfolger waren so verändert und so überzeugt von dieser Erfahrung und der Wahrheit, die er ihnen mitgegeben hat, dass die meisten ihr Leben für die Verkündigung dieser Botschaft gaben. Wie kann man dann sagen, Jesus war ein guter Mann, aber er kann niemals Gott gewesen sein? Die Ausreden, die klassischen sind, also Legende, er war eine Legende, er war ein Mythos. Aber da steht in der Einleitung zum Lukas-Evangelium, da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, so habe ich es auch für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Lukas hat hier einen Bericht verfasst und Literaturwissenschaftler und Kulturhistoriker und Theologen sind sich absolut darüber einig, dass das nicht irgendwie als ein Mythos, ein Fantasiegebilde, Epos, auch literarisch aufgebaut ist, sondern wirklich als ernsthafter Bericht gemeint ist, was wir in den Evangelien sehen. Es hat die Form und die Art von historischen Berichten, wie sie in der damaligen Zeit geschrieben wurden. Die Evangelien sind geschichtlich authentische Literatur und da stehen Sachen drin, die niemals jemand bei klarem Verstand in einen Mythos oder eine Legende geschrieben hätte. Zum Beispiel, dass eine Frau die erste Zeugin der Auferstehung ist. Ja? Auf die Idee wäre in der Zeit niemand gekommen. Das ist kontraproduktiv, Leute. Ja? Oder dass die Jünger Fischer waren. Oder dass Jesus in einem Stall geboren wurde als König. Sowas tut sich keiner an, der eine Religion gründen will. Entweder sind also diese Schriften historisch akkurat oder es sind fabrizierte Lügen. Und viele behaupten, dass es welche sind. Ja? Aber genau getrachtet steht und fällt die Wahrheit und somit unser gesamter Glaube mit der Auferstehung Jesu und mit Ostern. Denn der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 14, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen, als Lügner da, weil wir etwas über einen Gott aussagen, was nicht zutrifft. Denn wenn Christus nicht auferstanden ist, im Vers 17, so ist euer Glaube eine Illusion. Vers 19, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, so sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. So, also wir haben in der Christenheit einen schönen Vorteil, wir brauchen die externen Kritiker gar nicht. Ja? Wir brauchen keinen, der von draußen sagt, hey, wenn das alles nicht wahr ist, dann... Paulus sagt es uns ganz klar, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist alles, was wir leben, predigen und hoffen, eine Lüge. Aber wenn man so eine Lüge fabrizieren möchte, dann wartet man doch, bis die Augenzeugen tot sind, oder? Nun ist zumindest das Johannesevangelium geschrieben worden, ca. 20 bis 25 Jahre, nachdem Jesus auferstanden ist. Da waren fast alle noch am Leben, die es gesehen hatten. Die 500 plus, weiß nicht wie viel, die nach der Auferstehung bis zur Himmelfahrt Jesu begegnet sind. Viele waren noch am Leben. Viele der Jünger, die mit ihm gegangen sind, die die Bergpredigt gehört haben, die beim letzten Abendmahl dabei waren, die waren noch am Leben. Also wenn du eine Lüge fabrizieren möchtest, dann wartest du doch, bis die nicht mehr da sind, die sagen können, hey, stimmt alles nicht. Dann ist noch mal ein anderes Argument, warum ich glaube, dass man die Auferstehung und somit die Wahrheit von Jesu Aussagen als festnehmen kann, ist, so viele Menschen, die ihn kannten, starben für diese Wahrheit. Keiner stirbt für eine Lüge oder eine Verschwörung. Nicht in diesen Massen. Und die nicht getötet wurden, gaben ihr Leben im Dienst für diese Wahrheit. Im Dienst für Leute, die sie verfolgt haben. Im Dienst für Menschen, die ihnen nicht geglaubt haben. Da ist so viel Macht und Herrlichkeit drin in dieser Wahrheit, die so viel bewegt hat. Das ist kein Phantom oder ausgedacht. Und letztens, viele betrachten die Bibel kritisch, aber wir haben so viele Schriften und es werden immer wieder neue Textfragmente entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass vor 3-4 Monaten die ersten Berichte rauskamen. Der Vatikan hat ja vor ewigen Zeiten so sehr alte Schriftfragmente gefunden. Ich glaube, die ältesten, die wir von den Evangelien überhaupt haben. Und die wurden jetzt für Forscher freigegeben zur Analyse, zur sprachlichen Analyse, zur Materialanalyse und so weiter und so fort und zur inhaltlichen. Und wisst ihr, was rauskommt? Es unterscheidet sich an keiner Stelle der Fragmente sinnhaftig, inhaltlich von den Dokumenten, die wir haben, mit denen wir schon immer arbeiten, die vielleicht 250, 300 Jahre jünger sind, weil sie eben übertragen wurden. Ja? Aber jetzt hat man Altes gefunden und siehe da, es ist wahrhaftig. Und ich habe mal was gehört, es gibt mehr schriftliche Beweise darüber, dass Jesus gelebt hat, dass er gestorben, dass er aufgestanden ist und darüber, was er getan hat, als es Beweise schriftlicher Natur, geschichtlicher Natur gibt darüber, dass Julius Caesar den Überfall von Gallien angeordnet hat und dass der jemals stattgefunden hat und dass das Römische Reich jemals in Britannien angekommen ist. Das zweifelt aber kein Mensch an. Warum? Weil es eigentlich für das eigene Leben nichts ausmacht, ob es wahr ist oder nicht. Aber wenn man die Wahrheit über Jesus akzeptiert, wow, dann rappelt es im Karton. Dann muss was passieren in meinem Leben. Und das ist auch der Grund, warum die Menschen trotz allen, ich sag mal, ja, Beweisen und anfassbare Realität des Geistlichen und Jesu Aussagen, das ablehnen. Sie weigern sich, es als Wahrheit zu akzeptieren, weil sie sonst sofort in ihrem Leben was ändern müssten. Und jetzt ist es so, das Argument, aber Jesus war doch nur ein guter Mensch. Ja? Ich weiß nicht, kennt jemand von euch Tony Campolo? Sagt euch der Name was? Ich habe den als junger Mann ganz gerne gehört. Der ist ein ganz berühmter Soziologe und Forscher, hyperintelligent. Der war mal in so einem Förderprogramm für junge Wissenschaftler, die mit Albert Einstein forschen durften, noch als Teenager und wie gesagt, später Soziologe geworden, Christ und Evangelist und Pastor. Und er hat einmal gesagt, vor 30 Jahren hat Ärger gekriegt für die Predigt, als er gesagt hatte, also, Jesus war entweder Gott oder ein Verrückter oder ein Lügner. Eine vierte Option gibt es nicht. Denn wenn jemand über sich sagt, ich bin Gott, folgt mir nach und tut, was ich euch sage, dann ist es kein guter Mensch, wenn das nicht stimmt. Wenn das nicht stimmt, ist er entweder ein Verrückter oder ein Lügner. Jesus kann also kein guter Mensch gewesen sein. Er kann nur Gott gewesen sein oder ein Verrückter oder ein Lügner. Und trotzdem reden die Menschen vom weichgespülten, guten Propheten und Jesus. Nee, er hat sich selber ganz klar auf diese scharfe Kante gesetzt. Und hat gesagt, es gibt keine Fehlinterpretation. Entweder ihr glaubt mir oder ihr glaubt mir nicht. Es gibt keinen dazwischen. Nun sind aber seine Lehren und sein Leben nicht das Leben und die Lehren eines Verrückten. Sondern sie sind etwas, was seit 2000 Jahren die Welt bewegt hat, positiv beeinflusst hat in einer Art und Weise, wie nichts, kein Mensch zu je einer anderen Zeit. Und jetzt läuft mir die Zeit davon. Denn ich war heute langsamer als sonst. Okay. Es ist so, wenn man Jesu Wahrheitsaussagen entkräften will, muss man zu Logiken und Theorien greifen, die noch schwerer zu verteidigen sind als das, was Jesus sagt. Da gibt es einen ganzen Fachbereich der Theologie, der sich damit beschäftigt. Das ist die Apologetik, ist auch ein philosophischer Teil. Aber es ist tatsächlich so, man braucht echt viele Kunstgriffe, um Jesus zu verneinen. Mehr, als um an ihn zu glauben. Aber eben, weil die Leute ein Interesse haben, nicht an ihn zu glauben, fällt es ihnen trotzdem einfacher, unlogisch nicht an Gott zu glauben. Nun, Aber in seiner Aussage, in diesem Ich Bin, der Weg, die Wahrheit und das Leben, steckt eine wundervolle Neuigkeit für uns. Denn wo Buddha zum Beispiel sagt, ich zeige euch den Weg zur Göttlichkeit, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du kannst den Weg nicht finden und du kannst den Weg nicht gehen, deswegen bin ich zu dir gekommen und habe dir den Weg gebracht. Du musst ihn nicht suchen, du musst ihn nicht mal gehen, denn das Ziel des Weges bin auch ich. Und hier kommen wir zum Knackpunkt des Ganzen. Im Gegensatz zu den Wahrheitsansprüchen der anderen Weltreligionen hat der Wahrheitsanspruch Jesu zwei Seiten. Während bei den anderen Frieden nur existieren kann, wenn alle dasselbe glauben, ist es beim Glauben an Jesus anders. Der Unterschied liegt im Inhalt des Evangeliums, der frohen Botschaft selbst. Schaut mal, wir haben vorhin die Eskalationsspirale uns angesehen, was passiert, wenn man sich durch einen Wahrheitsanspruch von anderen abgrenzt und wie diese Ausgrenzung zu Konflikt und Gewalt führen kann. Durch die Botschaft Jesu aber, wenn sie richtig verstanden und angewendet wird, wird diese Dynamik außer Kraft gesetzt. Bereits der erste Schritt, der auf die schiefe Bahn führt, wird verhindert. Wenn die Überzeugung, die einzige Wahrheit zu vertreten, normalerweise ein Gefühl der Überlegenheit bringt, ja, zu einem Ich bin besser als der andere, weil ich das Bessere glaube, weil ich die bessere Wahrheit habe, so erklärt uns Jesus, dass wir gar keinen Anspruch auf so eine Haltung haben. Warum nicht? Denn wenn wir die frohe Botschaft von Christus richtig verstanden haben, dann begreifen wir eben, dass wir nicht besser sind. Wir sind aus Gnade erlöst, trotzdem wir schlecht sind. Woher soll dann unsere Arroganz den anderen gegenüber kommen? Gott ist zu uns gekommen, um uns aus Gnade zu erlösen, nicht weil wir besser wären, sondern weil wir gefangen in unserer Sünde nicht zu Gott kommen konnten. Wenn wir das verstehen, dann entwertet unser Glaube an die Wahrheit, die wir haben, nicht die, die anders glauben. Es macht sie nicht schlechter und weniger wert. Sie sind nicht automatisch geringer. Auch beim nächsten Schritt der Eskalation verhindert der Glaube an Jesus, wenn er richtig verstanden wird, nämlich die Abgrenzung und Ausgrenzung. Jesus selbst hat es vorgelebt. Er war dort, wo die Menschen waren, egal ob sie an ihn geglaubt haben oder nicht. Er hat sich nicht in die Synagoge oder an einen unbekannten Ort in ein Kloster zurückgezogen, um eine heilige Kommune zu gründen, die keine Berührung mit der Welt hat. Nein, er gab seine Liebe, seine Gnade und seine Wahrheit dort den Menschen weiter, wo diese waren, in ihrem Alltag. Er verlor nie den Kontakt zu denen, die die Wahrheit nicht kannten. Und er investierte sich in die Leben derer, die nicht an ihn glaubten. Im Buch des Propheten Jeremia sehen wir bereits im Alten Testament diesen Wesenszug Gottes. Wenn er zu denen, die nach Babylon ins Exil geführt wurden, die Israeliten, sagt er, suchet das Beste, das Wohl dieser Stadt, in die ich euch gestellt habe. Da sieht man schon den ersten Samen dessen, was Jesus später gelebt hat. Gott sagt, tragt euren Teil dazu bei, dass es allen besser geht. Nicht nur denen, die so glauben wie wir. Solch eine Haltung verhindert, dass man den Kontakt zu Andersdenkenden verliert, was es dann natürlich auch viel schwerer macht, Vorurteile zu entwickeln und den anderen zu entmenschlichen. Auch Jesu Hinweis, den Fokus auf unsere eigenen Verfehlungen zu haben und an ihnen zu arbeiten, anstatt ständig nur die Unzulänglichkeiten anderer zu sehen und diese zu verurteilen, dieser Fokus verhindert auch die Konfliktspirale. Ja? Und er, wenn man es denn praktiziert, zuerst seinen eigenen Balken sich zu kümmern, ja, dann ist das gelebte Harmonie und nicht Konflikt. Denn wenn ich mich darum kümmere, meine Fehler auszumerzen, habe ich schon keine Zeit, mich darum zu kümmern, wie mir der andere auf den Zeh getreten ist. Am Ende sehen wir, wovon es abhängt, ob die Welt, die Gesellschaft um uns herum Jesu absoluten Wahrheitsanspruch als Fluch oder Segen sieht. Es hängt nämlich davon ab, ob wir diesen Wahrheitsanspruch als Theorie oder Ideologie in die Welt tragen, streiten, argumentieren, dafür kämpfen, versuchen, dominant durchzusetzen, dann wird der Wahrheitsanspruch zum Fluch für die Menschheit. Und dann kommen Kriege und Konflikte und Zerstörung. Oder wir tun es wie Jesus. Wir nehmen diesen Wahrheitsanspruch und geben ihm Leben. Jesus ist gekommen als Mensch im Fleisch, um der Wahrheit von Gott Leben zu geben in unserer Mitte. Und wenn wir dies mit Liebe und Hingabe auch gegenüber Andersgläubigen tun, den Ablehnenden, den Suchenden, die Wahrheit von Jesus mit Leben und Liebe füllen, dann wird dieser Wahrheitsanspruch für alle zum Segen. Auch wenn es am Anfang nach Konflikt riecht, wenn er sagt, ich und nur ich bin die Antwort. Somit erkennen wir, nur der christliche Glaube, keine andere Religion, birgt in seinem Wahrheitsanspruch zwar dasselbe Konfliktpotenzial wie die anderen, aber bei genauerem Hinsehen und bei korrekter Anwendung, wie Jesus sie vorgelebt und gelehrt hat, wird der theoretische Glaube zu einer gelebten Wahrheit, die eine solche Strahlkraft entwickelt, dass sie Menschen selbst dann anzieht, wenn sie ideologisch gegen Religion sind. Sonst würden die Menschen nicht sagen, Jesus war ein guter Mann. Es hat eine Anziehungskraft, auch wenn man gegen Religion ist. Der christliche Glaube unterscheidet sich von allen anderen dahingehend, dass er sich nicht nur mit Erleuchtung und Ewigkeit beschäftigt und damit, wie wir diese gefallene Welt und die Schöpfung verlassen können. Nein, unser Glaube hat eine eingebaute Hoffnung und Ziel, nämlich die erneuerte Welt und Schöpfung. Gott hat eine Schöpfung gemacht und er hat sie nicht aufgegeben. Er hat einen Plan damit. Und wer es nicht glaubt, dass wir nicht als irgendwie körperlose Wesen auf irgendeiner Wolke rumfliegen werden, ja, in der Ewigkeit, dann lest mal Kapitel 21 und 22 der Offenbarung. Denn das Ziel ist der Geschichte, der Schöpfungsgeschichte und der Heilsgeschichte ist, dass Himmel und Erde eins werden in einer neuen Schöpfung mit dem Thron Jesu Christi im Zentrum. Als Gott alles schuf, sagte er, es sei gut. Mit all der Physik, Körperlichkeit, anfassbaren Realität. Und unsere Hoffnung, unsere Glaube beinhaltet eine Hoffnung für die jetzige Welt und nicht nur die Ewigkeit. Deswegen ist unser Glaube eine gesunde Antwort auf die Probleme dieser Welt. Alle anderen wollen nur gucken, wie sie uns hier rauskriegen. Da geht es nur darum, genug Menschen in den eigenen Glauben zu importieren, damit dann später so viele wie möglich im Himmel sind. Aber Gott hat diese Erde nicht aufgegeben. Wir sind die Hoffnung dieser Welt, heißt es. Okay, und jetzt käme der Teil, was bedeutet es für mich? Jetzt habe ich fast 45 Minuten, okay. Nee, ich mache es anders. Ich lese euch noch ein paar Verse vor und gebe euch nur ein paar abschließende Gedanken, denn eigentlich ist das fast nur meine halbe Predigt, aber in dieser Predigtreihe mit dem Ich Bin gibt es so viele Gelegenheiten, den Teil mit dem persönlichen Bezug noch mit Leben zu füllen. Und ich glaube, das werdet ihr auch bekommen. Was ich euch jetzt noch mitgeben möchte in der verkürzten Version ist, Jesus sagt drei Verse, nachdem er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, noch was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das ist für mich eine der Kernaussagen des Evangeliums. Denn es bedeutet, Jesus ist nicht anders als Gott, der Vater, der Schöpfer. Ja? Jesus trägt in sich das Wesen, die Art, die Liebe, den Wunsch, die Vision seines Vaters. Ja, er ist der fleischgewordene Gott. Die Menschen haben immer so die Idee, der liebe Jesus und der böse Vatergott, ja? Als wie so ein Zwiespalt und der eine ist für uns, der andere gegen uns. Das ist absoluter Quatsch. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. In Philipper 2, Vers 5 sagt Paulus, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er sich in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerte, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und dann geht es weiter, dass er gehorsam war bis zum Tod und sich erniedrigt. Mir geht es um was anderes. Im Vers 6 steht es hier, der in der Gestalt Gottes war. Und wenn man da in den griechischen Text reingeht, gibt es das Wort der Hypostasis, ja, wo es dann die ganzen Glaubensbekenntnisse gingen und sich alle drum kloppten, was ist denn jetzt Jesus, ja, oder wie, in welchem Zusammenhang steht er mit Gott? Aber dieses eine Wort bedeutet von einer Essenz, von einer Substanz, des gleichen Geistes, des gleichen, der gleichen Sache. Jesus ist Gott. Und was bedeutet es? Da interessiert gar nicht die Aussage, dass er sagt, ich bin Gott. Ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, damit macht er es zwar deutlich, aber allein die Realität, dass Gott auf diese Erde kam, um uns zu versöhnen mit sich, verschiebt die Realität für immer. Denn es heißt in 1. Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist aber durch Jesus Christus geworden. Was heißt das? Seit Mose haben die Menschen nur einen Spiegel vorgehalten bekommen, indem sie gesehen haben, ich bin nicht genug. Egal was ich tue, es ist nicht genug. Ich kann nicht. Und was durch Jesus kam, waren Gnade und Wahrheit, nicht nur Wahrheit. Ja? Wahrheit wäre schlimm gewesen ohne Gnade. Die hätte das Gericht bedeutet. Die hätte uns noch mehr bedrückt. Aber durch ihn kamen Gnade und Wahrheit. Und worum geht's hier? In ihm, in seiner Person, durch eine Beziehung zu ihm, haben wir Zugang zu Gott. Nicht nur, dass er die vollkommene und vollständige Abbildung von Gottes Persönlichkeit und Herz zu uns auf die Erde gebracht hat. Er hat gleichzeitig die Brücke zur Versöhnung und Wiederherstellung gebaut, mitgebracht. Er ist es selber. In ihm habe ich persönlich die Erfüllung meiner Sehnsüchte. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer ihn gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und was ist der Vater? Der Vater, Gott, ist Liebe. Und diese Liebe haben wir in Jesus gesehen und erlebt. Lerne diese Liebe kennen. Ich habe wirklich nicht mehr viel Zeit. Aber wenn du diese Liebe noch nicht kennst, setz dich diese Liebe aus. Wenn du noch Fragen hast, dann sprich die Leiter hier an, ja? Wenn dir ein bisschen was unklar ist mit diesem Wahrheitsanspruch. Aber lass dich davon nicht abstrecken. Setz dich der Liebe aus und schau, was passiert. Denn in Jesus hast du Zugang zu Gott, zur absoluten geistlichen Realität. Ich möchte zum Abschluss nur noch ein paar Verse lesen. 1. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Ja? Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm, okay, jetzt wird aus dem Wort ein ihm. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und ab Vers 12. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Warum lese ich das vor? Unser Schöpfer ist zu uns gekommen, ist aus Liebe zu uns gekommen. Dieses Wort, das den Anfang in Gott hat, dieses Wort, durch was alles entstanden ist, kam, um uns eine Brücke zu bauen in die Ewigkeit und zum Schöpfer und zur Liebe und zur Herrlichkeit, wie hier steht. Damit wir Kinder Gottes sein können. Also wenn es um mich geht, kann er behaupten, was er will. Ich nehm's. Amen.